Hebräer Kapitel 7 vom Vers 20. Insofern ihr nicht ohne Eidesleistung Priester geworden ist. Jene sind ja ohne Eidschwur Priester geworden. Dieser mit einem Eidschwur von Seiten dessen, der zu ihm spricht. Geschworen hat der Herr, und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit. Dementsprechend ist Jesus umso mehr der Bürger eines besseren Bundes geworden. Außerdem sind dort Priester als Vielheit vorhanden gewesen, weil sie durch den Tod daran gehindert wurden, zu verbleiben. Hier aber ist es ein solcher, der, weil er in Ewigkeit bleibt, ein nie wechselndes Priestertum im Besitz hat. Daher vermag er auch denen, die durch seine Vermittlung zu Gott hinzutreten, vollkommene Rettung zu schaffen. Er lebt ja immer da, um fürbittend für sie einzutreten. Von Vers 26: Einen solchen hohen Priester mussten wir auch haben, der da heilig, schuldlos, unbefleckt ist, von den Sündern geschieden und über die Himmel hoch erhöht, der nicht, wie die hohen Priester Tag für Tag nötig hat, zunächst für seine eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes, denn Letzteres hat er ein für allemal dadurch geleistet, dass er sich selbst dargebracht hat. Denn das Gesetz bestellt zu hohen Priestern Menschen, die mit Schwachheit behaftet sind. Das Wort des Eidschwurs dagegen, der erst nach dem Gesetz erfolgt ist, setzt einen Sohn ein, der für die Ewigkeit vollendet ist. Als heute vor einer Woche dort in Breslau, wie gesagt, diese Versammlung stattfand und Extremen, die an Gott glauben, der wie ein Finger so eins ist und sich nicht noch offenbaren konnte oder offenbart hat. Seit dem Tag habe ich neu daran denken müssen und wurde froh dabei, welch ein Vorrecht es ist, das Gott uns geschenkt hat. Es geht doch gar nicht darum, dass wir nur wissen, dass Gott einer ist. Es hat nie mehrere gegeben und wird in Ewigkeit nur einen geben. Aber die Frage ist doch, was will dieser eine Gott? Wie sieht sein Plan mit der Menschheit aus? Warum hat er im Sohne, der für die Ewigkeit vollendet ist, einen neuen Anfang gemacht? Aufgrund des Wortes des Eidschwurs, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Gott wollte in Ewigkeit Söhne und Töchter Gottes, die aus ihm hervorgegangen sind. Und Jesus Christus ist so der Erstgeborene, der Erstling aus den Toten, und wir werden ihm in der Vollendung gleich sein. Wenn wir die Heilige Schrift genau betrachten, da lesen wir schon in 1. Mose 1, Gott sprach, aber der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Ob der Geist Gottes herabkommt und über den Wassern schwebt, ob er über Christus, den Sohn, herabkommt und die Stimme ruft, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, das ist doch alles herrlich und wunderbar. Deshalb bleibt Gott trotzdem ein und derselbe Gott, auch wenn er sich in verschiedener Weise offenbart und kundtut, um seinen eigenen Heilsplan mit der Menschheit zu verwirklichen, der einfach darin besteht, aus Menschenkindern Gotteskinder zu machen. Es ist mir neu groß geworden, dass es nicht die Belehrung allein ist, die ausschlaggebend wäre, sondern das persönliche Erlebnis mit Gott. Die Gotteskindschaft bildet ja den Anfang unseres gläubig geworden Seins, den Anfang mit Gott, dass wir diesen neuen und lebendigen Weg gehen können als Menschen, die neu geboren worden sind und somit keine Mühe haben, diesen neuen und lebendigen Weg mit dem Herrn zu gehen. Ich musste dabei an 2, 3 Stellen aus dem Johannesevangelium denken, und zwar aus Johannes Kapitel 1, Johannes Kapitel 1, hier lesen wir Vers 13, Johannes Evangelium 1, Vers 13. Ja, vielleicht müssen wir um des Zusammenhangs willen Vers 12 mitlesen. Allen aber, die ihn aufnahmen, verlieh er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben. Aber da ist noch kein Punkt, es geht weiter. Die nicht durch das Geblüt oder durch den Naturtrieb des Fleisches, auch nicht durch den Willen eines Mannes, sondern aus Gott gezeugt oder geboren sind. Der wahre Glaube an Jesus Christus schließt dieses Erlebnis mit dem Herrn ein, dass wir von Neuem geboren werden und somit die Gotteskindschaft erlangt haben und den Geist der Sohnschaft empfangen, um sagen zu können, Abba, Vater. Aus Johannes Evangelium 3 lese ich diesen Vers aus der Menge-Übersetzung mit einer direkten Genugtuung, die unter den 15 Übersetzungen, die ich habe, den Punkt am deutlichsten trifft. Johannes Kapitel 3, Vers 15. Damit alle, die glauben, in ihm ewiges Leben haben. Ein ganz wunderbares Wort. Hier wird der Kern der Sache getroffen. Nicht nur allgemein ewiges Leben haben, sondern in ihm ewiges Leben haben. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und er sagte, ich bin gekommen, auf dass sie Leben und volles Genüge haben, damit alle, die an ihn glauben, in ihm ewiges Leben haben. Noch ein Wort aus Johannes 3, Vers 36 ebenfalls, sehr kostbar und wert im Zusammenhang betrachtet zu werden. Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohne ungehorsam bleibt, wird das Leben nicht zu sehen bekommen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn gerichtet. Hier merken wir, dass dem Glauben der Gehorsam hinzugefügt wird. Überall wird nur gesagt, wer an den Sohn Gottes glaubt, hat ewiges Leben. Sehr schön. Auch hier ist der Gedanke damit noch nicht erschöpft und zu Ende. Ich lese noch einmal. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohne ungehorsam bleibt, was nützt ein Glaube im Ungehorsam, wenn Ungehorsam so schlimm ist wie die Sünde der Zauberei und uns direkt von Gott trennt? Haben wir das begriffen? Es gibt so viele Menschen, die sagen, dass sie glauben. Und wenn man ihnen mit der Verkündigung des Wortes kommt, dann brauchen sie das und jenes und zum Schluss fast nichts zu tun. Sie können bleiben, wie sie sind und meinen damit, selig zu werden. Nein, wir sind Gott dankbar dafür, dass er uns diesen schmalen, lebendigen Weg gezeigt hat. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Und wer wirklich an ihn glaubt, wird in seinen Fußstapfen gehorsam folgen. Wie geschrieben steht, und sie folgten dem Lamme nach, wohin es auch ging. Also muss der Gehorsam in unserem Leben dem Glauben hinzugefügt werden. Es ist ja nicht mein Gedankengut, das hier vorgetragen wird. Es ist das heilige Wort des Herrn bis zur letzten Konsequenz. Wer aber dem Sohne ungehorsam bleibt, wird das Leben nicht zu sehen bekommen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn gerichtet. Also schließt der Glaube an Jesus Christus, der wahre Glaube, der uns zur Offenbarung geworden ist und seine Auswirkung in uns vollbracht hat, vollzogen hat, nämlich, dass wir Kinder Gottes geworden sind, um dann gehorsam dem Herrn zu dienen und zu folgen. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohne ungehorsam bleibt, wird das Leben nicht zu sehen bekommen. Ein sehr ernstes Wort. Wie oft werde ich gefragt, ist es wirklich notwendig? Muss man sich taufen lassen? Es sind immer so Fragen, die einem schon gestellt werden. Schwestern fragen, ob das lange Haar unbedingt nötig ist, wie es auch mit der Kleidung, ob man dies oder jenes noch darf oder nicht darf. Wenn eine Frage ist, dann müssen wir ohnehin aufmerken. Denn dann haben wir von Gott noch nicht die Antwort bekommen und dann ist noch Ungehorsam vorhanden. Erst dann, wenn wir von Herzen den Willen Gottes tun können in allem, was uns durch sein Wort gesagt wird, erst dann liegen wir richtig und stehen wir richtig vor unserem Gott. Auch das habe ich dort in Breslau gesagt. Ich erinnere mich gern an die schöne Stunde, war ja so gewaltig, dass ein Jude, aber ein echter Israelit, nach der Predigt zu mir kam und er starrte hier auf, er schaute mich nicht an, schaute nicht auf die Stirn, er schaute hier auf und er sprach halb Deutsch, halb Jiddisch und sagte, Gott hat dir einen starken Hals gegeben. Und er wollte wohl sagen, Gott hat dir eine kräftige Stimme gegeben. Aber ich wollte nur sagen, es geht einfach darum, dass wir begreifen, dass Gottes Wort keinen weiteren Kommentar mehr erforderlich macht. Ich habe es einfach sagen müssen und ich wiederhole mich heute hier gern, wir brauchen keinen Kommentar über irgendetwas, das uns in der Bibel schon klar und deutlich übermittelt worden ist. Auch nicht über Kleidung, über das, was Gottes Kinder vor dem Herrn zu tun haben. Es brauchte eigentlich überhaupt nichts mehr geschrieben zu werden. Es ist doch alles beleuchtet worden. Es ist alles niedergeschrieben worden. Es wird gepredigt, damit die Menschen wissen oder zumindest es noch einmal gesagt bekommen, was Gott wirklich von uns fordert und was einbegriffen ist, wenn wir in der Nachfolge des Herrn stehen. Wir haben das Wort aus dem Johannesevangelium, dem 5. Kapitel, hier vor einiger Zeit schon gelesen. Ich möchte es aber gern noch einmal tun. Johannes 5, 39 und 40, obwohl diesmal auf Vers 40 das Gewicht gelegt werden soll. Ihr durchforscht die Schriften, weil ihr in ihnen ewiges Leben zu haben vermeint. Und sie sind die Zeugnis, oder die wirklich Zeugnis von mir ablegen. Aber trotzdem wollt ihr nicht zu mir kommen, um wirklich Leben zu haben. Es geht einfach darum, dass wir als gläubig gewordene Menschen tatsächlich die Verbindung zu Gott haben, dass wir aus dem Wesen Gottes heraus die Gemeinschaft mit ihm erfahren und wissen, dass wir nicht nur mit dem Verstande glauben und akzeptieren, was Gott getan und gesagt hat, sondern dass wir es erleben und auch ausleben. Aus 1. Könige 17, ebenfalls ein sehr bekanntes Wort, möchte ich den letzten Vers lesen. 1. Könige 17, den letzten Vers, auch sehr bekannt, Vers 24. Da antwortete die Frau dem Elia, ja, nun weiß ich, dass du ein Mann Gottes bist und das Wort des Herrn in deinem Munde Wahrheit ist. Auch dieses war ein Teil dessen, was da gesagt wurde oder dargelegt worden ist. Dass das Wort Gottes die Wahrheit ist, wissen wir alle. Und das, was in der Bibel steht, ist Ja und Amen. Wenn es dann aber aus deinem Munde kommt, aus meinem Munde, aus dem Munde eines katholischen Priesters, aus dem Munde aller Denominationen, was ist es dann noch? Was ist es dann noch? Hier hat eine Frau sagen können, ja, nun weiß ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Munde, nicht nur in der Bibel, nicht nur im Munde der Propheten, nicht nur im Munde der Apostel, nicht nur im Neuen oder Alten Testament, dass dasselbe Wort Gottes, wenn es denn von uns verkündigt wird, dass es die gleiche göttliche Wahrheit ist und bleibt. Das ist eigentlich mein Herzenswunsch Und ich glaube, dass ein jeder Mann, der von Gott je gerufen wurde, sein Wort zu verkündigen, sich darüber im Klaren sein muss, dass wir nicht einfach über Gottes Wort sagen und schreiben können, was wir wollen, wenn wir schon predigen und wenn wir schon schreiben, dann muss das gepredigt werden, was die Männer Gottes gepredigt haben und das geschrieben werden, was sie geschrieben haben. Es muss eine hundertprozentige Übereinstimmung damit sein. Ich habe es gestern einem Mormonen noch gesagt, der mir das Angebot machen wollte, doch dem Joseph Smith zu glauben. Ich muss ehrlich sagen, ich blieb höflich, aber ließ ihn gar nicht zu Wort kommen. Manchmal muss das ja auch sein. Man kann höflich bleiben, aber wenn man Besseres zu sagen hat, wie derjenige, der doch in dem Fall zuhören muss, dann darf man ruhig reden. Und ich habe einfach nicht aufgehört bis zum Schluss. Dann habe ich mich verabschiedet. Aber das war eine ganze Predigt. Ich habe einfach nur noch am Schluss gesagt, Gott hat nichts vergessen. Ich habe gesagt, glauben Sie bitte nicht, dass er einen Propheten im 16. oder 17. oder 18. oder 19. oder irgendein Jahrhundert nötig hatte, um das früher Vergessene nachzuholen. Ich sage, in der Bibel ist alles von Gott uns zugedachte im Alten und im Neuen Testament enthalten. Und das glauben wir so auch von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Aus Titus, dem ersten Kapitel. Titus, Kapitel 1. Titus, Kapitel 1, Vers 1 bis 3. Ich, Paulus, ein Knecht Gottes und ein Apostel Jesu Christi für den Glauben der Auserwählten Gottes und für die Erkenntnis der Wahrheit, die sich in einem gottseligen Wandel bewährt, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das der untrügliche Gott vor ewigen Zeiten verheißen hat, kundgetan, aber hat er sein Wort zur festgesetzten Zeit durch die Predigt, mit der ich im Auftrage Gottes, meines Retters, betraut worden bin. Verheißen war das ewige Leben schon vor Zeiten. Offenbar geworden ist es in Jesus Christus, unserem Herrn. Und wenn wir den Weg Gottes mit der Menschheit betrachten, dann müssen wir Folgendes sagen. Nur der, den Gott in seinen Plan mit einbezieht, begreift, worum es eigentlich geht. Alle anderen bleiben draußen, schauen zu, schütteln den Kopf, wundern sich vielleicht noch, ohne direkten Anteil an dem zu haben, was Gott für uns bereitet hat. Zurückkommend auf die jüdische Professorin, die da das Interview gab an dem letzten Mittwoch. Noch hängt die Decke über Israel, so wie Josef sich erst zum zweiten Mal seinen Brüdern zu erkennen gab. So wird Israel den Herrn und Erlöser erst erkennen, wenn er zum zweiten Mal zu ihnen kommt. Und sie auf den blicken werden, den sie durchbohrt haben. Und wehklagen werden sie, wie man um den eingeborenen Sohn wehklagt. Alles zur rechten Zeit. Paulus hat es so herrlich ausgeführt im Brief an die Römer im 11. Kapitel. Ich möchte euch gerade diesen Vers hier vorlesen. Römer Kapitel 11, Vers 15. Denn wenn schon ihre Verwerfung zur Versöhnung der Welt geführt hat, was wird da ihre Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Gott hat es einfach so gefügt, weil in seinem Plan nicht nur ein Volk gerettet und gesegnet werden sollte, sondern wie er Abraham verheißen hat, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Nicht nur ein Volk, alle Völker, Sprachen und Nationen sind von Gott dazu bestimmt, dass auch von ihnen selig werden, so sie glauben und sich dem Herrn zur Verfügung stellen und ihm von Herzen eben das Leben weihen und nicht auf dem eigenen Wege verharren. Der Weg Gottes ist ganz anders, wie wir es oft denken. Aber auch darüber habe ich nachgedacht. Im Alten Testament sind die Verheißungen für das erste und das zweite Kommen Christi so eng miteinander verbunden. In einem Atemzug wurden sie ausgesprochen und man hat nicht unterscheiden können, dass eine Zeit dazwischen liegen würde, und so hat man alles auf einen Schlag erwartet. Selbst die Jünger fragten: Richtest du nicht um diese Zeit das Königreich mit Israel wieder auf? Sie meinten, das Reich werde aufgerichtet. Es wird aufgerichtet werden, aber erst, wenn die Gnadenzeit vorbei ist, wenn alles nach dem Verlauf des göttlichen Heilsplanes so seinen Platz gefunden hat, wie wir es oft bereits gesagt haben, wie dankbar können wir sein, dass Gott uns aus aller Verwirrung, aus allen eigenen Überlegungen und Lehren herausgenommen und mitten in sein Wort hineingestellt hat und unsere Augen mit heiliger Augensalbe gesalbt, damit wir ihn erkennen und seinen Plan mit uns. Da denke ich wieder an das Wort aus Johannes 17 und dazu dann auch die Parallelstelle aus 1. Johannes 5. Denn in der einen geht es um unseren Herrn und um die Art seiner Offenbarung als Mensch, und in der anderen um unsere Einbeziehung in diesen großen Plan Gottes. Johannes 17, 3. Denn darin besteht aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. 1. Johannes, 5. Kapitel, ein uns allen sehr bekanntes Wort. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes erschienen oder gekommen ist und uns Einsicht verliehen hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohne, Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und ewiges Leben. Wir sehen, wozu die Gottesoffenbarung in Christo notwendig war, um uns mit einzubeziehen. Für uns mag es schwer verständlich sein, wie Bruder Branham es so sehr betont hat, was Auserwählung und Vorherbestimmung betrifft, und bezugnehmend auf das Wort aus Epheser Kapitel 1, uns auch allen sehr geläufig, Epheser Kapitel 1, Vers 4, hauptsächlich Vers 4, denn in ihm hat er uns ja schon vor Grundlegung der Welt dazu erwählt, dass wir heilig und unsträflich vor seinem Angesicht dastehen sollten. An dieser Erwählung vor Grundlegung der Welt stören sich viele. Aber seht, wenn wir jetzt das gesamte Menschheitsgeschlecht betrachten, das ja, ich glaube, zurzeit ungefähr 6 Milliarden betrifft, und wenn man dann die gesamte Zeit zurückrechnet, die schon da war, dann sind viele Menschen in diese Welt hineingeboren und auch wieder von hier gegangen. Aber in der Anlage waren sie alle schon in Adam drin. In Adam begann es. Der Anfang war mit ihm gemacht worden. So waren wir von Gott aus in Christo drin. Wir waren in ihm. Dann ist er im Fleisch offenbar geworden, damit wir, die wir hier im Fleische sind, gläubig werden könnten, damit wir ewiges Leben empfangen, die Sohnschaft erlangen und somit er der Erstgeborene und wir die Erstgeborenen sein können. Und so wie er auserwählt war vor Grundlegung der Welt, wie es Petrus schreibt, noch dann in der Offenbarung, so sind auch wir vor Grundlegung der Welt auserwählt worden, nämlich zu glauben, wie die Schrift sagt, dem Herrn im Gehorsam zu folgen und das zu tun, wovon wir wissen, dass es vor Gott recht ist. Und das zu meiden, wovon wir wissen, dass wir damit vor ihm nicht bestehen können. Wenn uns Gott denn diese seine Gottesfurcht ins Herz legen kann, nicht Furcht vor Strafe, sondern Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott, dessen Wort zu uns spricht, aus dessen göttlichem Samen wir wiedergeboren sind, um artgleich mit ihm zu sein. Wie oft haben wir es hier gesagt, auch den Vers habe ich aus Johannes 20 gelesen, dort am letzten Sonntag. Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Das Wort steht nicht nur da, dass wir es lesen oder gar darüber diskutieren. Damit ist uns deutlich gesagt worden, wie Christus als Sohn von Gott gezeugt wurde und er ihn seinen himmlischen Vater nannte. So werden wir von Gott durch dasselbe Wort und denselben Geist gezeugt und wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und im Blick darauf hin ist Jesus Christus der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Wir glauben an die Einheit. Wir glauben aber, dass der eine Gott sich im Himmel als Vater, auf Erden im Sohne und in der Gemeinde durch den Heiligen Geist offenbart und dennoch immer ein und derselbe bleibt, eben nur um seinen eigenen Heilsplan zur Ausführung und Vollendung bringen zu können, offenbarte er sich auf diese Weise. Wenn dann die Vollendung kommt, geht in Erfüllung, was in 1. Korinther Kapitel 15 von Vers 23 speziell, dann Vers 28 geschrieben steht, dann wird auch der Sohn sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, und dann wird sein Gott alles in allem. So wie es in Ewigkeit war, ihr Gott als der Logos aus der Urfülle hervortrat, um wirksam zu werden, so wird die Gottesoffenbarung wieder darin münden. Und deshalb sagte Jesus einige Male, glaubet mir, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin dem Herrn so dankbar dafür, dass es nicht nur eine Lehre ist, es war eine von Gott zweckgebundene Offenbarung im Sohne hier auf Erden, um Söhne und Töchter Gottes zur Herrlichkeit zu führen. Amen. Und gerade das haben wir nicht nur lehrmäßig begriffen, das haben wir aus Gnaden erleben dürfen. Und wir können mit Johannes sagen, noch ist nicht offenbar geworden, was wir dereinst sein werden. Wenn es aber offenbar werden wird, dann werden wir ihm gleich sein. Im Hebräerbrief haben wir gelesen, dass er ein treuer hoher Priester geworden ist, durch einen Eidschwur eingesetzt. Im Alten Testament kamen sie und gingen. Der Tod hat sie immer wieder neu abgelöst. Hier kam einer, der zwar dem Leib nach gestorben ist, aber dann den Stachel des Todes herausgezogen, dem Tode die Macht genommen, unvergängliches Wesen und Leben ans Licht gebracht für alle diejenigen, die mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden sind durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Ich möchte dazu ein Wort aus dem Kolosserbrief lesen. Kolosser Kapitel 2, welch ein herrliches Wort. Oh, dass es wahr werden würde, was wir hier in Vers 10 und dann auch weiterhin lesen werden. Kolosser 2 von Vers 9. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr besitzt die ganze Fülle in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Nicht nur, dass die Fülle Gottes in Christo, in dem menschlichen Leibe hier auf Erden wohnte, sondern dieselbe Fülle Gottes, die in Christo war, hat seit Pfingsten Wohnung in der Gemeinde des Herrn genommen. Und ihr besitzt die ganze Fülle, nicht nur einen Teil von dieser Fülle. Man könnte ja sagen, in Christo war die ganze Fülle und in der Gemeinde ein Bruchteil oder ein wenig von dieser ganzen Fülle. Aber so steht's hier nicht geschrieben. Ich lese noch einmal, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr besitzt die ganze Fülle in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm habt ihr auch die Beschneidung empfangen, nämlich eine solche, die nicht mit Händen vollzogen ist, nein, die in der Ablegung des Fleisches Leibes besteht, die Beschneidung Christi, da ihr in der Taufe mit ihm zusammen begraben worden seid, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Auch hier spricht das Wort nicht in der Zukunftsform, sondern wie es Gottes würdig ist und ihm entspricht. Es ist vollbracht. Es ist geschehen. Lassen wir es nur zu, dass Gott in uns wirken könnte, was schon längst göttliche Tatsache ist, damit es durch unser Leben offenbar werden kann. In Vers 13 steht, auch euch, die ihr durch eure Übertretungen und den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches tot waret, auch euch hat Gott zusammen mit ihm lebendig gemacht, indem er uns alle Übertretungen aus Gnaden vergeben hat. Halleluja! Auch das ist wahr. Ihr Lieben, möge es dem Geiste Gottes heute gelingen, uns über diese Schwelle hinweg zu tragen. Es genügt nicht nur, dass wir es hören. Die innere Zustimmung beim Hören muss einfach auch da sein und dann die Erwartung, dass Gottes Wort, das ja nur göttliche Tatsachen ausspricht und berichtet von dem, was wahrhaftig geschehen ist. Gott war in Christo und hat die Welt mit sich selber versöhnt. Er hat unsere Übertretungen von uns genommen. Er hat unsere Schuld beglichen. Er hat die Sünde vergeben. Wer daran zweifelt, wird in seiner Sünde sterben. Nicht deshalb, weil sie nicht vergeben und getilgt worden wäre, sondern weil du in dem Fall die Vergebung für dich persönlich nicht in Anspruch genommen hast. Das größte Geschenk muss angenommen werden. Oh, ich wiederhole mich gern. Möge Gott Gnade schenken, dass wir diese Dinge nicht nur lesen, hören und betrachten, sondern innerlich mitgehen, erleben und sagen, Herr, das hast du auch mit mir getan. Ich gehöre zu der Schar, die du erlöst hast. Ich bin dein Eigentum. Ich bin mit dir begraben worden und mit dir zu einem neuen Leben auferstanden. Wir lesen noch weiter in diesem Kapitel, und zwar Vers 14. Dadurch, dass er den durch seine Satzungen gegen uns lautenden Schuldschein, der für unser Heil ein Hindernis bildete, ausgelöscht und ihn weggeschafft hat, indem er ihn ans Kreuz heftete. Ganz gleich, wie groß die Schuld war, wir sind frei. Wie es im Alten Testament dem Mose gesagt wurde, zähle 7 Sabbate ab, um der Tag, der auf den 7. Sabbat folgt, da blast die Posaunen und ruft das Heiljahr aus. Das war das angenehme Jahr des Herrn. Jeder, ganz gleich wie viele Schuldscheine da waren, wie hoch die Verschuldung war, wenn das Jahr der Erlösung, das Heiljahr kam, genannt im Jüdischen auch Jubeljahr, es war doch ein Grund zum Jubeln. All die Versklavten, diejenigen, die in Schuld waren, ihr Haupt nicht erheben konnten, haben doch die Jahre gezählt und dann die Monate und dann die Wochen und dann die Tage und an diesen bestimmten Tagen, als die Posaunen zu hören waren und das Jahr des Herrn ausgerufen wurde, hat sich keiner mehr umgeschaut oder um Schuld gekümmert. Die Schuld war erlassen, die Schuldigen waren frei. Ihr Lieben, die Verkündigung des Evangeliums ist ein göttlicher Freispruch für alle, die von Herzen an Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser glauben. Und zu diesem Glauben kommt dann der Gehorsam, dass nach dem Gläubigwerden die Taufe folgt und dann mit der Taufe der Gehorsamsweg mit dem Herrn in allen Bereichen. Ich lese noch Vers 15 aus Kolosser 2, weil er einfach dazu gehört. Kolosser 2, Vers 15. Nachdem er dann die Mächte und die Gewalten völlig entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau und triumphierte in ihm über sie. Amen. Gott triumphierte in Christo über alle Macht Satans. Wir haben, und ich hoffe, dass diese Predigt nicht in dies bestimmte Haus kommt, wenn, dann sei es mir auch recht. Aber es gab eine ganz teure Schwester, die war vom Feinde übel geplagt, Jahr aus und Jahr ein. In ihrem Haus, in ihrer Wohnung, war buchstäblich der Teufel los. Einmal haben sie gebohrt und einmal, da war immer was ganz anderes. Haben eingebrochen, Betten abgeräumt und umgeräumt, so viel. Nur der Teufel war los. Und ich habe in meinem Herzen gedacht, wenn diese Schwester einmal sich zur Macht Gottes bekennen und die Macht Satans, die er besiegt ist, leugnen würde, dann könnte die Macht Gottes offenbar werden und über alles Spiel des Teufels triumphieren. Und siehe da, es geschah also. Und ich berichte das mit sehr, sehr frohem Herzen, weil ich diesen Fall Jahr aus und Jahr ein doch ziemlich nah immer wieder neu mitbekommen habe. Die Schwester konnte nicht im Hause bleiben. Sie wollte hier übernachten und dort und zog von Tür zu Tür, von Geschwistern zu Geschwistern, weil der Teufel bei ihr war. Und siehe da, es begab sich also, dass der Herr es so bestimmt hat, dass wir mit einigen Brüdern vor nicht langer Zeit in diese Wohnung gingen. Und wir begaben uns dorthin nicht stark in uns selber, aber doch völlig gläubig an den Sieg Gottes am Kreuz auf Golgatha in Jesus Christus, unserem Herrn. Und was soll ich euch sagen? Diese Schwester ist jetzt ein Sonnenstrahl geworden, ein lebendiges Zeugnis von dem, was Gott an ihr getan hat. Es hat kein einziges Mal mehr gespukt, der ganze Spuk war vorbei. Der Herr hat seinen Sieg geoffenbart. Ihr Lieben, wir dürfen Gott doch bei seinen Worten nehmen. Alles, was der Teufel tut, ist Lüge. Ihr dürft es gar nicht glauben, was er tut. Auch wenn es geschieht, lehnt es ab und nehmt es nicht an. Das ist nämlich der einzige Weg. Sofern wir uns auf das einlassen, was der Teufel tut, das sind doch alles nur Dinge, die er den Leuten vormacht. Ich bin schon hier und dort gewesen, aber jedes Mal, wenn ich kam, sind die Dinge nie passiert. Die passierten immer, ehe ich kam. Aber wenn sie mit uns denn passieren, nämlich zum Guten, dass das Böse ein Ende erreicht hat. Wie oft werden Menschen geplagt. Sie wissen nicht aus und nicht ein. Und wenn der Augenblick kommt, wo der Glaube zur Offenbarung wird, wo es wirklich in das Herz hineinsinkt und Gott seinen herrlichen Sieg offenbaren kann, dann sind wir alle froh. Wir singen nicht nur, Jesus ist Sieger. Wir glauben es. Und wie schön wäre es, wenn wir alles das, was nicht von Gott ist, als nicht existent erklären würden und das, was von Gott ist, als sei es schon da. Indem wir auf den Unsichtbaren schauen, als sähen wir ihn und ihm völlig und ganz vertrauen, damit er seinen für uns am Kreuz auf Golgatha vollbrachten Sieg offenbar machen kann in unser aller Leben. Ihr Lieben, fassen wir kurz zusammen, was wir heute hier miteinander betrachtet haben. Einerseits leben wir in einer Zeit, die ernst ist, in einer Zeit, die wie Sodom und Gomorra ist, in einer Zeit, wo Menschen sich nicht mehr vom Geiste Gottes strafen lassen wollen und selbst Gläubige nicht. Man kann ihnen Gottes Wort lesen und sie suchen immer wieder Ausflüchte und möchten einen Weg finden, den es gar nicht gibt. Es gibt nur einen Weg und das ist unser Herr selber, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er sagt, ihr durchforscht die Schrift und meinet, das ewige Leben darin zu finden. Und sie ist es wirklich, die von mir zeuget. Doch zu mir wollt ihr nicht kommen, um ewiges Leben zu empfangen. Wir sehen, dass Menschen ihren eigenen Weg suchen und gehen, der ins Verderben führt. Dann sehen wir einen Überrest, der in dieser Welt keinen Platz findet, gar nicht richtig eingeordnet werden kann. Sagt einmal ganz ehrlich, wo ist Platz für uns? In keiner Denomination, keine Organisation, nirgendwo ist Platz für uns. Aber in der Gemeinde der Erstgeborenen haben wir unseren Platz gefunden und dafür sind wir Gott dankbar. Ich glaube, wir können getrost sagen, auch wenn vom Vatikan Drohungen ausgesprochen werden, der Herr wird mit uns sein alle Tage bis an das Ende der Welt. Ich war vor kurzem im Burgenland in Verbindung mit der Versammlung in Pressburg und höret nichts gegen ein Volk oder ein Land, vielleicht geschieht's auch überall, aber dort wurde mir von dem Pfarrer der Religionsunterricht in der Schule erteilt, die Kinder waren mit im Hause, Folgendes gesagt: Der Pfarrer, der den Religionsunterricht erteilt, stellte die Frage, welch ein Fehler wurde auf dem Konzil zu Konstanz gemacht. Und wer darüber Bescheid wusste, hat sicherlich geantwortet, dass man Huss auf dem Scheiterhaufen verbrannte. Und wisst ihr, was der Pfarrer sagte? Nein, das war der Fehler nicht. Der Fehler bestand darin, dass nur Huss und nicht all seine Nachfolger auch auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden sind. Jetzt könnt ihr ja spüren, es wird nicht immer alles frei ausgesprochen. Manche sind klüger, halten es hinterm Berg zurück. Andere plaudern in der Schule, aus der Schule, weil sie nicht damit rechnen, dass es irgendwo gehört oder weiter gesagt werden würde. Aber glaubt es mir, wir werden wahrscheinlich noch in eine ganz kurze und ernste Prüfungszeit hineinkommen. Und wenn es so vom Herrn geführt wird, sieht, Gott hat ja dafür gesorgt. Und damals hat es ja Martin Luther schon gesagt, nachdem Huss verbrannt war, eine kleine Gans haben sie dem Tode geweiht. Ein großer Schwan wird auftreten, dessen sie nicht mächtig sein werden. Gott gebrauchte verschiedene Männer zu verschiedenen Zeiten. Und wir leben jetzt in den Tagen der Vollendung des Werkes Gottes. Und möge es dem Herrn, alle Herren und dem Haupt der Gemeinde gefallen, sein Werk in diesen Tagen zum Abschluss zu bringen, uns Mut und Freudigkeit zu schenken. Niemand mache sich Sorgen über die Zukunft. So wie der Tag, so die Kraft. Wenn es denn so weit wäre, gäbe Gott uns die Kraft, allem zu widerstehen oder durchzuhalten, bis wir in der Tat vom Glauben zum Schauen kommen. Auch in dieser Versammlung sollten wir nicht versäumen, Gott dafür zu danken, dass er seinen Knecht und Propheten, unseren geliebten Bruder Brenhim, in unserer Generation sandte, um uns auf die Dinge aufmerksam zu machen, die kein Mensch gewusst und uns je gesagt hätte. Es bedurfte eines prophetischen Dienstes in diesem prophetischen Zeitalter, um das gesamte Wort von oben her beleuchtet durch göttliche Offenbarung neu dem Volke zu bringen. Wohl denen, die es hören, die es glauben und die es aufnehmen. Möge das Wort göttliche Realität in uns allen werden und möge Gott einen Siegeszug beginnen in seiner Gemeinde, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen werden. Ihm, dem allmächtigen Gott, sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns aufstehen. Himmlischer Vater, heute wollen wir dir wie mit einem Munde gemeinsam Dank darbringen. Geliebter Herr, du hast Großes getan. Du hast nicht nur Verheißungen gegeben, du hast sie erfüllt. Du hast sie wahr gemacht. Auch wir dürfen ausrufen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Herr, du bist derselbe gegenwärtige, auferstandene, gen Himmel gefahrene, bald wiederkommende Herr. Walte in unserer Mitte. Lege alle Feinde, die du besiegt hast, zum Schemel deiner Füße. Herr, wir verkündigen den Sieg Gottes, der in Christo am Kreuz auf Golgatha geschah. Satan, nimm zur Kenntnis, füge dich, weiche, du hast dein Anrecht an allen Gotteskindern verlassen. Verloren, sie sind frei. Gelobt und gepriesen seist du, o Herr, jetzt und in Ewigkeit. Treuer Heiland, schenke zu dem lebendigen Glauben auch den Gehorsam zu einem Leben mit dir, o Herr. Führe uns auf rechter Straße, um deines Namens willen, und sei du mit uns allen. Gemeinsam danken wir dir auch dafür, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen dürfen und die Botschaft der Stunde, geliebter Herr, und dein Tun in unseren Tagen. Wir danken dir dafür, dass wir ein Teil deines göttlichen Heilsplanes, ein Teil deiner Brautgemeinde aus Gnaden sein dürfen. Möge die ganze Fülle der Gottheit, o Herr, wie sie in dir, im Fleischesleibe, hier auf Erden, in Menschengestalt offenbar wurde und wohnte, in deiner Gemeinde wohnen und durch deine Gemeinde offenbar werden, bis der volle Sieg Gottes vollstreckt wurde und kein Feind sich mehr erheben, sondern sich alle niedergestreckt und gefügt haben zum Schemel deiner Füße. Geliebter Herr, und der Himmel ist dein Thron und die Erde der Schemel deiner Füße. Hier auf dieser Erde wirst du deinen Sieg wahrmachen und ihn vollenden und dein Volk mit einem Siegeszug krönen und dann in die Verwandlung und Entrückung hineinnehmen. Herr, wir preisen dich und wir danken dir. Es ist Realität für uns. Wir werden dich schauen. Wir werden dir gleich sein, denn wir werden dich sehen, wie du bist. Gelobt und gepriesen seist du. Habe Dank für Golgatha. Habe Dank für das heilige Blut des Lammes. Habe Dank für das heilige Wort Gottes. Habe Dank für den Heiligen Geist. Herr, wir danken dir insgesamt als dein Volk von ganzem Herzen und von ganzer Seele für alles. In Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen.